Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus dem 15. Kapitel, die Verse 22 bis 28. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe, vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.
Ich möchte zu Beginn der Predigt noch kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir an Karfreitag auch an diesen ja so für uns bedrückenden Aspekt unseres Glaubens denken dürfen, Herr. Dass wir daran denken dürfen, dass du nicht nur ein Gott bist, ja, für gute Stunden, für Fröhlichkeit, sondern dass du ein Gott bist, der mit uns in jede Lebenslage gehen kann. Und möchte dich bitten, Herr, dass wir dir so ganzheitlich auch begegnen dürfen, jetzt in deinem Wort. Amen. Als Ende der 1990er Jahre, so muss ich sagen, Joanne K. Rowlings ihren Welterfolg vorgelegt hat, die Romanserie Harry Potter. Da war das eine Romanserie, beginnt mit dem ersten Harry Potter, der sehr kontrovers, sehr widersprüchlich diskutiert wurde in den Gemeinden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es in unserer Gemeinde, in der wir damals waren, viele Geschwister gab, die das sehr kritisch betrachtet haben und die gesagt haben, ist das was, was wir unseren Kindern gut zumuten dürfen, diese Geschichte von Harry Potter. Ich selber habe dann die Romane gelesen und ich muss sagen, ich finde sie ganz toll und ich finde, dass Joanne K. Rowling es gelungen ist, mit dieser Harry Potter Serie ja wirklich ein Stück Weltliteratur zu schaffen. Und wenn man mal hinter diese Oberfläche guckt, die vielleicht viele Christen verstört hat, es geht um natürlich Magie, es geht um Zauberei, dann merkt man, was ihr Kernanliegen ist in diesem Roman. Und man merkt, dass die ganzen Harry Potter Geschichten eigentlich sehr moralische Geschichten sind. Und es geht letztlich in all diesen Romanserien, die aufeinander aufbauen, geht es um das Thema Freundschaft. Es geht um das Thema Treue und es geht immer wieder um ein sehr klassisches Thema, was uns als Menschen ja von Anfang an begleitet. Es geht um den Kampf des Guten gegen das Böse. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das Böse? Und ich habe in einem der Romane eine, wie ich finde, unvergleichlich gute Darstellung gefunden. Es ist der Roman, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht auch, Der Gefangene von Azkaban. Und da hat sie eine Figur, eine Gruppe von Figuren erfunden, die in dieser Romanserie eine besondere Rolle spielen. Das sind die sogenannten Dementoren. Dementoren sind nach Joanne K. Rowling, so wie sie sich das überlegt hat, sind das Geisterwesen. Und diese Geisterwesen vereinigen in sich alles, was wir so mit negativen Dingen besetzen. Und sie sind nicht selber nur schrecklich, sondern die Begegnung mit diesen Dementoren ist vor allen Dingen sehr schrecklich. Sie sind in der Lage, sie strömen etwas aus, was in einem Menschen jede Form von Heiterkeit aus dem Körper saugt. Und ihn in einen Zustand von Dunkelheit, Kälte, Angst und Verzweiflung stürzen. In dem dritten Roman, Der Gefangene von Azkaban, hat sie diese erste Begegnung folgendermaßen beschrieben. Und ich lese jetzt mal aus Harry Potter vor. Wir sind in der Situation, wo Harry Potter mit seinen Freunden unterwegs ist nach Hogwarts. Ich muss euch das nicht übersetzen. Ich glaube, ihr kennt die Geschichten gut genug. Und sie sitzen im Zug und plötzlich wird es dunkel. Das Licht geht aus. Und bei ihnen ist Professor Lupin. Der ist ein neuer Professor, der mit ihnen in die Schule reist. Professor Lupin schien eine Handvoll Flammen zu tragen. Sie beleuchteten sein müdes, graues Gesicht, doch seine Augen glänzten wachsam und voller Argwohn. »Bleibt, wo ihr seid«, sagte er mit heiserer Stimme und erhob sich langsam, die Hand mit den Flammen vor sich ausgestreckt. Doch die Tür glitt auf, bevor Lupin sie erreichte. Am Eingang, erhellt von den flackernden Flammen in Lupins Hand, stand eine vermummte Gestalt, die bis zur Decke ragte. Das Gesicht war unter einer Kapuze vollständig verborgen. Harrys Blick schoss nach unten, und was er da sah, ließ seinen Magen zusammenkrampfen. Eine Hand lugte unter dem Umhang hervor, und es war eine glitzernd graue, schleimige Hand, wie die eines Toten, der zu lange im Wasser gelegen hatte. Doch er sah sie nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Als ob das Wesen unter dem Umhang Harrys Blick gespürt hätte, zog es die Hand rasch unter die Falten des schwarzen Umhangs zurück. Und dann holte das Kapuzenwesen, was immer es war, lange und tief rasselnd Atem. Als ob es versuchte, mehr als nur Luft aus seiner Umgebung zu saugen. Eine bittere Kälte legte sich über sie. Harry spürte seinen Atem in der Brust stocken. Die Kälte drang ihm unter die Haut. Sie drang in seine Brust, ins Innere seines Herzens. Harrys Augäpfel drehten sich nach innen. Er konnte nichts mehr sehen. Die Kälte ertränkte ihn. In seinen Ohren rauschte es wie von Wasser. Etwas zog ihn in die Tiefe, das Rauschen wurde lauter. Und dann, aus weiter Ferne, hörte er Schreie, schreckliche, grauenerfüllte, flehende Schreie. Er wollte helfen, wer auch immer es war. Er versuchte, die Arme zu bewegen, doch es gelang ihm nicht. Soweit Harry Potter. Karfreitag, und das haben wir heute schon intensiv getan, sowohl in Liedern als auch jetzt im Abendmahl, erinnern wir uns an Jesu Tod am Kreuz. Und diese Karfreitagsgeschichte, die Passionsgeschichte, ist eine Geschichte, die wir in allen vier Evangelien finden. Sie sind zentraler Bestandteil aller vier Evangelien. Ich möchte jetzt in der Predigt nicht wieder diese gesamte Geschichte ausbreiten, sondern ich möchte einen einzigen Aspekt heute herausgreifen, der ja sozusagen zentraler Punkt meiner Predigt sein soll. Und ich lese aus Markus 15, Michael hatte schon die ersten Verse gelesen, die Verse 33 und 34. Und als die sechste Stunde eingetreten war, kam eine Finsternis über die ganze Erde bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, das wissen wir, starb einen grauenvollen Tod am Kreuz. Kreuzigen war eine bewährte Hinrichtungsart, eine bewährte Strafe im Römischen Reich, die als so grauenhaft bei den Römern, und die war nicht sehr zimperlich, als so grauenhaft eingestuft worden ist, dass ein römischer Bürger nicht gekreuzigt werden dürfte. Römische Bürger dürften auch hingerichtet werden, aber nicht am Kreuz. Das war zu viel für einen Römer. Und wie gesagt, die Römer waren Hartes gewohnt. Aber Jesus starb nicht nur diesen grauenhaften Tod, sondern er durchlitt mehr. Er durchlitt einen Zustand der Gottverlassenheit, der Gottesferne. Im Moment der größten körperlichen Qual wurde er auch noch in tiefste seelische Not gestürzt. Und wenn der Evangelist dann weiter erzählt und uns berichtet, dass plötzlich eine Finsternis über die ganze Erde gefallen ist, dann scheint es so, als wenn die Natur, die Umwelt, wo dieses Ganze stattfindet, dieses Schauerspiel stattfindet, als wenn diese Natur ein Spiegel dessen ist, was Jesus am Kreuz gerade erleidet. Es scheint so zu sein, als wenn die Natur diesen Moment abbildet, in dem dem Bösen keine Grenzen mehr gesetzt sind. Wir haben eingangs schon bei Michael erfahren, dass es durchaus auch im Alten Testament Stellen gibt, und du hast Jesaja zitiert, wo immer wieder auf diesen Messias hingewiesen wurde und eben auch dieser Messias im Alten Testament in den Prophetien nicht als der schillernde Held dargestellt wurde, sondern als der Gottesknecht, als jemand, der leiden muss, dem Schlimmes widerfahren wird. Und wenn wir jetzt diese Geschichte lesen bei Markus und bei Matthäus vor allen Dingen, dann gibt es eine Verzahnung mit einer anderen Stelle aus dem Alten Testament. Und wir finden im 22. Psalm in den Versen 2 und 16 bis 19 eine Stelle, die der König David damals gebetet hat. Und zwar hat David das gebetet in einer Situation, in der er auch tiefste Verzweiflung erlebt hat. Und da heißt es folgendermaßen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst ferne meiner Rettung und den Worten meiner Klage. Das war Vers 2, jetzt springe ich auf Vers 16. Trocken wie Scherben ist mein Gaumen und meine Zunge klebt an meinem Schlund. In den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde lagern rings um mich und mich umkreist die Rotte der Übeltäter. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Ich kann alle meine Knochen, meine Gebeine zählen. Sie aber schauen her und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. So viel der Psalmist David, der hier fast schon einen Text gelegt hat für das, was Jesus ja 1000 Jahre später erleben musste. Und Markus macht nicht ungefähr diesen Sprung ins Alte Testament. Er legt nicht nur durch Zufall eine Linie zwischen dem König der Juden, der da auf Golgatha am Kreuz hängt, und dem König David, der große Vater des Judentums. Sondern hier wird ganz bewusst, ja, werden beide Persönlichkeiten zusammengelegt. Aber während der Psalmist David sich schließlich, und das lesen wir dann, wenn wir weiterlesen, im 22. Psalm, sich schließlich durch seine Gottesferne kämpft und dann wieder Zuversicht gewinnen kann, geht Jesus unausweichlich in den Tod. Diesen Aspekt der Gottlosigkeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Teil der Passionserzählung finden wir, obwohl alle Evangelisten davon berichten, nur bei zwei Evangelisten, nämlich bei Markus und bei Matthäus. Lukas und Johannes erzählen genau diese Geschichte etwas anders und die Gottesferne kommt nicht vor. Und es spiegelt sich in diesen unterschiedlichen Erzählungen ein Streit, der damals losgebrochen ist unter den Theologen in der christlichen Welt, weil man gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass Gott selber plötzlich gottlos ist. Wie kann Gott von sich selber abgetrennt werden in diesem Moment? Wie kann Gott, der am Kreuz hängt, plötzlich sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie haben das als einen großen Widerspruch empfunden und man hat sich wirklich um diese Passage gestritten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Markus und Matthäus genau diesen Zeitpunkt erwähnen, dass sie diese Gottlosigkeit, diese Gottesferne erwähnen. Warum finde ich das wichtig? Ich finde, dass an diesem Punkt deutlich wird, wie tief Jesus Mensch geworden ist. Wir sagen als Formel Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott. Und hier am Kreuz, in dieser Situation, ist Jesus ganz Mensch. So sehr Mensch, dass Gott nicht mehr spürbar ist, dass Gott weg ist. In dieser Verbindung von körperlichen Leiden und seelischen, tiefen seelischen Qualen ist Jesus reingestellt. Und das sind Situationen, ja, da fehlen uns einfach die Worte. Da helfen auch fromme Floskeln nicht mehr. Und interessant ist, wie die Evangelisten dann erzählen, wie die Leute, die drumherum stehen, die Theologen, die Frommen, unterm Kreuz stehen und anfangen zu spotten, zynisch zu reagieren. Sie sagen, hey, wenn du der Messias bist, man macht doch ein Wunder. Komm runter, steig vom Kreuz herab. Vers 32. Fromme Floskeln helfen nicht mehr. Und gerade in solchen Situationen wirkt dieses ganze Geschwafel und Gelaber einfach nur noch zynisch. Ich finde, dass gerade in diesen Wochen, in diesen Tagen wir mit Situationen konfrontiert sind, wo selbst in unseren Medien, in unserer ja, normalen Alltagswelt, den Hartgesottenen die Sprüche ausgegangen sind. Wir haben alle noch in den Knochen die Geschichte in Paris. Terror und Tod aus den Medien sind wir gewohnt, da haben wir uns schon mittlerweile eine dicke Haut angewöhnt, um das ertragen zu können überhaupt. Auch wenn es mich immer wieder trifft. Aber plötzlich ist der Terror mitten in Europa, mitten in Paris. Und dann ist es schon was anderes. Das Böse, das Grauen rückt näher. Aber das Grauen hat viele Gesichter und was ich spüre, und das wird euch genauso gehen, uns allen sitzt natürlich auch das Grauen in den Knochen, wenn ein zutiefst kranker Mensch ja sich in den Tod stürzt und einfach wissentlich in Kauf nimmt, 150 Menschen mit in den Tod zu reißen. Und da gibt's keine Antworten mehr drauf, da gibt's keine Erklärungsmodelle mehr drauf. Da kann man einfach nur noch betroffen sein und trauern und schweigen. Trotzdem finde ich es interessant, dass das natürlich ein großer Medienrummel ist. Ja, überall, alles bewegt sich jetzt um dieses Thema. Und was ich interessant finde zu beobachten, und das werdet ihr sicherlich auch beobachtet haben, ist, obwohl vielen, vielen Menschen heutzutage Gott relativ gleichgültig ist, was habe ich mit Gott zu schaffen? Gar nichts. Dass in solchen Situationen plötzlich wieder Gott hervorgeholt wird, aus der Schublade gezogen wird und auf die Anklagebank gesetzt wird. Und es wird die Frage gestellt, Gott, wie konntest du das zulassen? Wo warst du? Warum warst du nicht dabei? Ich komme zum Schluss. Ich habe uns mit hineingenommen, ganz am Anfang der Predigt, in die Harry Potter Geschichte und habe hier diese ja, Fantasiefigur der Dementoren uns vorgestellt. Und ich finde es deswegen so griffig und so packend und so plastisch, weil ich finde, dass es Joanne K. Rowlings sehr gut gelungen ist, zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn Menschen mit dem Bösen, mit dem Grauen konfrontiert werden. Sie hat sozusagen dem Grauen einen Namen gegeben. Und ich finde, was wir immer wieder erleben, sind genau diese Momente, wenn die Dementoren, ich mache es mal jetzt in Anführungsstrichen, wenn die Dementoren dieser Welt Macht gewinnen. Wenn die Dementoren dieser Welt Macht gewinnen, dann regiert Hass und Zerstörung. Und ich glaube, so gleichgültig wir oft sind und so stumpf wir oft in unseren Tag hineinleben, wir merken doch, wie uns das trifft, bis ins Mark trifft, so wie sie es auch beschrieben hat. Und wie sehr wir dann merken, wie eine Welt ohne Hoffnung, ohne Liebe und ohne Zuversicht schwarz, unerträglich und lebensfeindlich wird. Und lebensfeindlich meint auch schöpfungsfeindlich. Jesus hat vor dieser Dunkelheit keinen Bogen gemacht. Er hat diese Dunkelheit nicht ausgeklammert. Er war nicht der große Führer, der mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, der nette Buddy, der gut drauf Onkel. Jesus ist in diese Dunkelheit hineingegangen. Er hat sie durchlitten. Und er hat am Kreuz mit dieser Welt, auch mit dieser dunklen Seite dieser Welt, gerungen bis an den Tod, bis in den Tod hinein. Und wieder können wir die Frage stellen, und die hat Jesus am Kreuz gestellt: Wo warst du, Gott? Wo warst du, Gott, in all diesen Situationen? Wo warst du auf Golgatha, Gott? Wo bist du gewesen, Gott, auf Golgatha? Und die Bibel gibt uns eine Antwort, wo Gott gewesen ist. Gott war am Kreuz. Amen.